Und ja, ich bin sicher, so mancher Gedanke wird euch bekannt sein und da könnt ihr euch vielleicht schon mal mit einstimmen. Beim Blättern in den Bildern meiner Kindheit finde ich viele vergilbt in all den Jahren und andere von fast unwirklicher Klarheit, von Augenblicken, die mir wichtig waren. Von Großmutter, die beim Kartoffelschälen die Frühjahrssonne im Vorgarten nutzt. Ich spiel im Sand und höre sie erzählen und weiß, dass, wenn sie mich erwischt, sie mir die Nase putzt. Wie manches, dem wir kaum Beachtung schenken, uns dennoch für ein ganzes Leben prägt und seinen bunten Stein als ein Andenken ins Mosaik unserer Seele trägt. Die Suchlisten an den Rotkreuzbaracken, Vater, der aus Gefangenschaft heimkehrt, der dürre fremde Mann mit Stoppelbacken, der weinend die Bahngleise überquert, Onkel Heinz, der mich in der Dorfgaststätte heimlich an seinem Bier mittrinken lässt. Ich zieh auch mal an seiner Zigarette und Tante Ille denkt, ich sei derweil beim Kinderfest. Wie manches, dem wir kaum Beachtung schenken, uns dennoch für ein ganzes Leben prägt und seinen bunten Stein als ein Andenken ins Mosaik unserer Seele trägt. Die Dramen morgens vor dem Kindergarten, Verzweiflung, wenn Mutter gegangen ist, die Qual, einen Tag lang auf sie zu warten und immer Angst, dass sie mich hier vergisst. Sonntage, wenn Verwandte uns besuchen, wenn alles lacht und durcheinander spricht, Geschirr klirrt, draußen gibt's Kaffee und Kuchen, Johannisbeeren im Garten funkeln rot im Sonnenlicht. Wie manches, dem wir kaum Beachtung schenken, uns dennoch für ein ganzes Leben prägt und seinen bunten Stein als ein Andenken ins Mosaik unserer Seele trägt. Ja, Menschen schaffen sich Erinnerungen. Momente werden eingefroren. Wir wollen etwas für die Ewigkeit aufbewahren, ein Stück von uns, von unserem Leben festhalten. Ich habe euch einige Bilder mitgebracht. Manche werdet ihr kennen, die meisten wahrscheinlich nicht. Seht ihr? Habt ihr alle zu Hause sowas? Familienbilder. Jetzt auch in der kommenden Zeit werden auch wieder gerne Bilder gemacht. Amerika, werdet ihr sicher wissen, da werden immer zu Weihnachten Familienbilder als Grußkarten versandt. Ja, die Familie sowieso grüßt zu Weihnachten. Ja, man kann da so manches erkennen. Also ihr seht, die Zeit sind ganz unterschiedliche Zeiten. Wir haben ganz alte Bilder, alte Familien, verschiedene Gelegenheiten, Hochzeiten werden immer gerne festgehalten, aber auch die Kinder, na, wie man es hier sieht, Kinder beieinander, verschiedene soziale Schichten kann man erkennen. Ein Weihnachtsbild der interessanten Art, das ist eine lustige Familie wahrscheinlich, ja, so. Wie nennt man die jetzt nochmal, diese, wisst ihr schon, wenn man polizeilich genau festgehalten wird? Ja, vielleicht wollen sie auch sagen, kommt Weihnachten nicht vorbei, wir sind ja da. Auch möglich, also Merry Christmas von den Schmitz, muss man mögen. Ja, lustige Familien, ja, sind als Blumentöpfe oder hier Collagen, alle verschiedentlich. Da haben wir unser erstes Bild, als wir nach Amerika kamen. Musst ihr genauer halten. Also witzig finde ich vor allem immer die Frisuren zum einen und die Tapeten zum anderen. Da kann man immer so manches. Ja, richtig interessant wird es bei Familienzusammenkünften. wenn alle da sind, vor allem die Älteren, die wissen dann immer, wenn so die Bilder ausgegraben werden, ja, die wissen dann mal einiges zu erzählen. Da werden dann die Leichen im Keller aufgestöbert, die kleinen und großen Skandale kommen raus und erheitern die Generationen. Man erinnert sich dann dran, wer wen geheiratet hat, wer ist wohin gezogen, wer ist das schwarze Schaf der Familie oder wer war das weiße Schaf, das sich im Rückblick als schwarzes Schaf entpuppt hat. Man kann an diesen Bildern also manches erkennen. Weihnachten, wir haben es eben schon gesagt, steht vor der Tür und Weihnachten ist vor allem das Fest der Familie. Und wenigstens einmal im Jahr, so der Wunsch vieler, sollen alle zusammenfinden, sollen alle gemütlich beisammen sein, im Kerzenschein und fröhlich sein. Und die Erwartungen sind entsprechend hoch. Aber das lässt sich nicht immer verordnen, Harmonie und Einheit. Es ist ja auch oft so, dass man sich das Jahr über selten sieht. Jeder ist beschäftigt mit seinem Leben und da ist es natürlich schwierig, an einem Tag eitel Sonnenschein zu demonstrieren. Und im Nachhinein, ja, da zeigt sich dann, dass die Erwartungen völlig überzogen waren und die Nerven liegen blank und man braucht erstmal Zeit, sich zu erholen. Familie, jeder hat eine, keiner kann sie sich aussuchen. Wobei ich nach dem Motto lebe, Freunde sind die Familie, die wir uns selber aussuchen. So hat Peter Ustinov es ausgedrückt. Als wir im September in Israel waren, kam ich auch nicht umhin, über die Konflikte nachzusinnen, die darauf beruhen, wer nun wirklich Abrahams Kinder sind und damit auch Erben des Landes. Das ist nichts anderes als ein alter Familienkonflikt, der schon Jahrtausende überdauert und wahrscheinlich nie gelöst werden wird. Und natürlich spielen hier auch religiöse Anschauungen und Argumente eine Rolle, aber die Grundfrage ist die der Abstimmung. Wer sind die wahren Erben? Wem gehört's? Und ich kam zu dem Schluss, dass wir streng genommen alle Abrahams Kinder sind, oder? Sind wir denn alle Abrahams Kinder? Wenn wir der Schöpfungsgeschichte glauben, entstammen wir Adam und Eva und in der Folge von den Menschen, die nach ihnen kamen. Also Seth, Noah, und es heißt, die drei Söhne Noahs, Sem, Ham, Japhet, von ihnen kommen alle Menschen her auf Erden. Also eigentlich ganz klar. Doch der Herr spricht, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich des, dass er mich kenne und wisse, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Auf unsere menschlichen Wurzeln, auf unsere menschlichen Werte und Werke brauchen wir uns nichts einbilden, sondern darauf, dessen sollen wir uns rühmen, dass wir den kennen, dessen Kinder, dessen Geschöpfe wir sind. Dass wir den kennen, den ehren und anbeten, der uns gemacht hat, der uns, um es mit den Worten des Neuen Testaments zu sagen, der uns zu seinen Kindern auserkoren hat. Kein Mensch kann uns aus unserem Elend erlösen, kein Vorfahr, und sei er auch noch so hoch dekoriert, kann etwas für uns tun. Es gibt die Lehre in der katholischen Kirche, dass Verstorbene durch ihre Werke etwas für uns tun können, dass wir es dann leichter haben, wenn wir nachkommen ins Feuer. Oder dass die sogenannten Heiligen für uns sprechen. Und das ist unbiblisches Denken, das wissen wir. Es wiegt viele Menschen, viele gläubige Menschen in einer falschen Sicherheit. Wie ihr ja vielleicht wisst, ist meine Schwägerin Regionalbischöfin. Will jetzt euch nicht beeindrucken. Aber ich treffe immer wieder Menschen, gerade in der Praxis, weil sie da ihre Anfänge hatte als Pfarrerin. Und da sprechen mich auch immer wieder Menschen an, auf meine Schwägerin, die Regionalbischöfin. Und ja, ich sage dann immer, Leute, von dem Glanz fällt nichts auf mich ab. Also kocht auch nur mit Wasser die Frau. Mich auf Abraham zu berufen, würde jetzt ja auch eher Befremden hervorrufen. Das täte auch nichts für mich. Und trotzdem ist Abraham, wir haben auch heute schon von ihm gesprochen, als Vater und Vorbild des Glaubens eine herausragende Figur. Sein Gehorsam, als es darum ging, Isaak zu opfern, wird gepriesen. Und es ist wohl die Begebenheit, die am meisten mit ihm in Verbindung gebracht wird, die uns in Erinnerung ist, wenn wir das Leben Abrahams anschauen. Und doch war Abraham ein Mensch wie wir, wie du, wie ich. Eigentlich nicht besser oder schlechter, er hatte Schwächen und Fehler. Und das Schöne ist, finde ich immer, dass die Bibel das auch gar nicht unter den Teppich kehrt. Ja, wir kennen es von den Geschichten der alten Ägypter. Ja? Selbst egal wie die Schlachten verlaufen sind, die Ägypter waren immer Sieger. Also da hat es immer in der Geschichte gepasst, aber das macht die Bibel nicht. Sondern auch wenn sich Abraham nicht mit Ruhm bekleckert hat, um es mal so auszudrücken, es wird nicht verschwiegen. Sondern es wird berichtet, wie diese Menschen eben dann damit umgegangen sind und wie Gott mit ihnen und ihren Fehlern umgegangen ist. Abraham, wie er ursprünglich hieß, entstammt der Linie Sems. Und schon sein Vater Terach zog mit der Familie von Ur in Richtung Kanaan, aber er blieb dann in Haran, wo Terach mit 205 Jahren starb. Und eines Tages spricht dann Gott zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und von deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Ich will dich segnen. Ich will dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist schon ein Wort, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ein großes Versprechen. Und Abraham erweist sich als Mann der Tat. Kurz und bündig heißt es, da zog Abraham aus. Im Gepäck die Verheißung einer großen Nachkommenschaft. Und nun wird auch erwähnt, interessanterweise, dass Sarai, die Frau Abrahams, unfruchtbar war. Sie hatte keine Kinder und Abraham war zur Zeit seines Wegzuges aus Haran 75 Jahre alt. Mit im Tross hatte er Lot, seinen Neffen. Dessen Vater war gestorben und so lebte er in der Obhut Abrahams, wie vorher auch schon in der Obhut Terachs. Vielleicht hat er für Abraham ein bisschen die Rolle des Sohnes eingenommen, den er nicht hatte. Und so war es für ihn wahrscheinlich weniger ein Problem, keine eigenen Kinder zu haben, als für Sarai. Denn Nachkommenschaft, ja, das war eine Sache von Fluch oder Segen. Und ich denke, wir sehen es auch heute bei all den Bemühungen, die stattfinden, für eine Frau noch immer schwer, ungewollt kinderlos zu sein. Für eine Frau in der damaligen Zeit war es eine Schmach, keine Kinder zu haben. Es beraubte sie ihrer natürlichen Funktion als Lebensspenderin. Eine Frau ohne Kinder war nichts wert. Sie war nicht in der Lage, den Fortbestand der Familie zu sichern, beziehungsweise auch ihre eigene Versorgung im Alter. Und ich kann mir vorstellen, dass Abraham sich so einiges hat anhören müssen. Und die Traurigkeit Sarahs, die ist sicher auch nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Abraham, so wird sie gesagt haben, verschaffe mir Nachkommen. Die anderen Frauen sehen mich schief an, ich bin wie ein vertrocknetes Gewächs. Und wer wird für mich sorgen, wenn du nicht mehr bist? Und Abraham wird wohl auf die Verheißung verwiesen haben, die Gott ihm gegeben und auch immer wieder mal bestätigt hatte. Aber Sarai wollte endlich Ergebnisse sehen. Sie sah, was vor Augen ist, und das war nun mal ihr Alter und ihr körperlicher Zustand. Und irgendwann war Abraham das Thema auch leid. Nach dem Segen Melchisedeks bricht es bei der nächsten Begegnung mit Gott aus ihm heraus. Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ja, Abraham hatte doch alles an Besitz. Aber was ihm fehlte? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer wird mein Haus besitzen, denn mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und wieder spricht Gott ihm explizit zu, dass er Nachkommen haben soll, so viele, wie es Sterne am Himmel gibt. Und Abraham glaubt Gott auch. Doch im Alltag lebt er mit Sarahs Befindlichkeiten und sie will ein Kind, gleich. Sie will nicht länger warten und so hat sie den Einfall, Abraham zu ihrer Magd Hagar eingehen zu lassen, um, wie es so schön heißt, Gott ein wenig unter die Arme zu greifen. Nach dem Motto, Gott hilft denen, die sich selber helfen. Und Abraham lässt sich auf die Sache ein. Vielleicht hoffte er, der ganzen leidigen Sache mal ein Ende zu bereiten. Jahrzehntelang dieselbe Platte, das schafft jeden Mann. Und wie hätte er auch ahnen können, dass er dazu beiträgt, neue Probleme auf den Weg zu bringen, mit denen heute noch gekämpft wird. Als Hagar schwanger ist und sie sich deshalb in einer besseren Position befindet, fühlt sich Sarai von Hagar verachtet Und Abram hat die nächste Klage am Hals. Abram will, dass sie die Situation selber löst, und als sie Hagar demütigen will, läuft diese davon. Wie heißt es in den Sprüchen? Eine nörgelnde Frau ist wie ein tropfendes, undichtes Dach. Wie gut die Bibel die menschliche Natur kennt, das lesen wir ja öfter in den Sprüchen. Da heißt es ja auch, wer sich auf seinen Verstand verlässt, ist ein Tor. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Unsere Sinne und Möglichkeiten sind viel zu begrenzt. Abraham hatte sich als gehorsam, gläubig und mutig erwiesen, aber zu anderen Gelegenheiten, ja, da ging er den Weg des geringeren Widerstandes. Ja, Abraham, geduldig sein, auf Gott warten, das wäre die richtige Strategie gewesen. Aber eine unzufriedene Frau kriegt auch den stärksten Mann klein, und 25 Jahre Wartezeit sind lang in einem Menschenleben. Das sind die besten Jahre dahin. Aber trotz des eigenmächtigen Handelns von Sarai und Abraham, das nicht in Gottes Sinne war, nimmt Gott sich der Sache an. Er segnet Hagar und ihren Sohn. Auch er soll zum großen Volk werden, und Hagar erfährt hier den Gott Israels ganz persönlich für sich. Als Ismael geboren wird, ist Abraham schon 86 Jahre alt. Erst 13 Jahre später schließt Gott seinen Bund mit ihm, erneuert sein Versprechen, der Vater vieler Völker zu werden, nennt ihn Abraham, Vater der Menge, Vater vieler Völker. Sarai heißt fortan Sarah, und Zeichen des Bundes wird die Beschneidung. Von Ismael stammen die Araber ab, auch Mohammed, der spätere Begründer des Islam. Isaak aber, der Sohn, den Sarah im folgenden Jahr gebären soll, wird der Sohn der Verheißung sein, nur er, und mit ihm allein will Gott seinen Bund aufrichten. Sarah glaubt nicht mehr daran, noch selbst Mutter zu werden. Es ist ihr lächerlich, und auch Abraham selbst lacht in seinem Herzen. Soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und Sarah noch eins gebären? Segen und Fluch. Und hier erweitern wir die Geschichte. Denn interessanterweise gehen die Engel, die Abraham die Nachricht von Sarahs Schwangerschaft bringen, noch weiter nach Sodom und Gomorra. Und wer lebt da? Lot. Er hatte sich nach ihrer beider Rückkehr aus Ägypten im fruchtbaren Jordantal bei Sodom niedergelassen. Sodom, ihr wisst es, brauche ich euch gar nicht weiter erzählen, war eine verruchte Stadt. Ihre Bewohner waren böse und sie sündigten sehr wider den Herrn, so steht es. Und jetzt will Gott das Urteil vollstrecken, und er unterrichtet auch Abraham darüber. Abraham bittet für die Gerechten, falls denn welche zu finden seien. Und die Engel gehen weiter nach Sodom und führen Lot samt Frau und zwei Töchtern heraus, bevor das Feuer vom Himmel fällt und alles vernichtet. Gott will Lot retten, und als dieser zögert, da müssen die Engel, ja, die müssen buchstäblich Gewalt anwenden. Wie Brandscheiter aus dem Feuer nehmen sie bei der Hand und führen sie heraus. Lots Frau, deren Herz an Sodom und ihrem dortigen Leben hängt, wird im Zurückschauen versteinert. Ein Mahnmal dafür, dass, ja, da wo dein Herz ist, ist dein Gott. Lot zieht mit seinen Töchtern ins Gebirge, haust dort in einer Höhle, und in der Folge, man muss es so sagen, vergewaltigen die Töchter den Vater, nachdem sie ihn betrunken machen und er sich nicht an das Geschehen erinnert. Und von den Söhnen, die sie gebären, kommen die Moabiter und die Ammoniter. Keine Völker, die Israel wohlgesonnen waren. Der Name Lot bedeutet verhüllend, verdunkeln. Und von ihm wird nirgends berichtet oder irgendwie deutlich gemacht, dass er ein besonders gläubiger Mann gewesen wäre. Wir hören nichts darüber, dass er dem Herrn einmal einen Altar gebaut hätte, so wie Abraham das ja des Öfteren getan hatte, und dass er sich entschieden hat, in einer Stadt wie Sodom zu leben, ist ja für uns unverständlich. Er ist dort scheinbar auch gar nicht so als gläubiger Mensch in Erscheinung getreten, und seine zukünftigen Schwiegersöhne, die er ja eigentlich hatte mitnehmen wollen, die reagieren auch befremdet auf die Ankündigung der Zerstörung Sodoms, und sie lachen ihn aus. Und das Verhalten der Töchter? Ich habe nicht den Eindruck einer gelungenen religiösen Erziehung. Es stellt sich schon die Frage, jedenfalls mir, ja, welcher Maßstab wurde hier angelegt? Im 2. Petrus heißt es, Gott hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Ich stelle mir die Fragen, warum zog er nicht woanders hin mit seiner Familie? Aber vielleicht wollte auch seine Frau in einer Stadt mit vielfältigen kulturellen und gesellschaftlichen Angeboten leben. Töchter wollten ein soziales Leben, Gemeinschaft mit Gleichaltrigen. Ich denke, so viel anders als heute wird es nicht gewesen sein. Über die Reaktion Lots auf die Schwangerschaften seiner Töchter habe ich nichts weiter gefunden. Aber ich kann mir denken, dass ihm das Herz schwer war. Jedenfalls bei dieser Familie, die ja ein Stück weit nun auch meine Familie ist, wie ich festgestellt habe, kann ich nur sagen, was für eine Mischpoke. Aber interessante Geschichten, die sie zu erzählen haben. Und es ist vielleicht schade, dass es zu Abrahams Zeiten keine Bilder gab, die wir uns anschauen können. Aber so ist das mit der menschlichen Familie. Oft ein Haufen Versager mit Momenten der Größe in ihrem Leben. Und was mich immer wieder berührt, wenn ich das so lese und wenn ich mir den Verlauf so anschaue, dann denke ich, wie großartig Gott ist, wie geduldig er mit uns ist und wie barmherzig. Wie groß die Liebe Gottes zu uns ist, das sehen wir immer wieder an seinem Handeln, gerade an den Menschen, deren Geschichten, deren zum Teil sehr unschöne Geschichten uns hier übermittelt sind. Und ich kann das auch nicht annähernd nachvollziehen. Nach menschlichen Maßstäben hätte Gott von Anfang an allen Grund gehabt, das Projekt Menschheit zu versenken. Wir müssen auch immer bedenken, dass Gott ja die Zukunft kennt. Er weiß ja, was kommt. Wir wissen es zum Glück nicht. Sicher, es ist mehr dahinter, als wir uns vorstellen können, denn es geht ja auch um die Gerechtigkeit Gottes. Und doch, wie liebevoll geht Gott immer wieder mit uns um und immer wieder aufs Neue. Wie bereitwillig bringt er uns immer wieder auf den rechten Weg. Mit jedem neuen Tag gibt er uns einen neuen Anfang. Sicher, die Konsequenzen unseres Fehlverhaltens kann er uns nicht immer ersparen, obwohl ich sicher bin, dass er hier auch viel abwendet, weil wir manches gar nicht tragen könnten. Und zum anderen, da brauchen wir auch manchmal den Lerneffekt. Wer ein Kind, dem man rät, die heiße Herdplatte nicht anzufassen, und das es natürlich dennoch tut, wissen wir oft erst nach dem Ungehorsam, dass es sich nicht gelohnt hat. Beim nächsten Mal machen wir es dann besser. Hoffentlich. Aber so ist der Mensch. Und so viel größer und so viel wunderbarer ist unser Gott. Wir sind in unserem Glauben oft kleingläubig, feige. Wir gehen den leichteren Weg. Und am Ende der Geschichte, da werden wir doch Gerechte genannt und wir reiben uns verwundert die Augen. Gott hat es sich nicht leicht gemacht mit uns und er macht es sich noch immer nicht leicht mit uns. Nur weil Jesus den schweren, den geraden Weg gegangen ist, ohne Kompromisse, im festen Vertrauen auf seinen himmlischen Vater. Und darum können wir freie Kinder Gottes sein. Kinder, die Fehler machen, immer wieder, das erleben wir bei unseren eigenen Kindern. Vielleicht machen wir weniger Fehler im Verlauf der Zeit, aber wir machen Fehler. Und wir dürfen gewiss sein, wenn wir am Bekenntnis unseres Glaubens, wenn wir an Jesus festhalten, dann haben wir einen festen Platz an Gottes Festtafel. Wir sind Teil dieser größeren Familie Gottes. Teil dieser Familie zu sein, dazu zu gehören, darüber dürfen wir selber entscheiden. Und Weihnachten soll uns bewusst machen, dass es sich lohnt. Sich der Gnadengeschenke Gottes, der Liebe, des Lebens, der Erlösung zu freuen, das gibt doch Hoffnung, es gibt Mut und es stärkt uns, das Leben zu meistern. Gottes geliebtes Kindsein, das ist keine Zukunftsmusik, sondern es ist jetzt schon Realität. Und diese feste Gewissheit, die uns antreibt, die uns jeden Tag neu ermutigt, diese Gewissheit zum Bewahren und zum Teilen, die wünsche ich uns allen. Amen.
Mit dem Lied 68, bist du uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, schließen wir die Predigt schon da.
Und wie ein Vater.
Wir wollen auch beten. Ja, lieber Vater in dem Himmel, so dürfen wir dich nennen und so dürfen wir uns dir auch nahen mit all dem, was uns belastet, mit all dem, was uns schwächt, mit all dem, was uns mangelt. Herr, wir dürfen deine Kinder sein, das ist ein unglaublich großes Vorrecht. Und manchmal, ja, da begreifen wir das gar nicht so richtig, was es bedeutet. Aber du hast versprochen, du schenkst uns deine Liebe bis ans Ende der Zeit. Du bist bei uns, ganz gleich, was auf uns zukommt. Wir wissen, du stehst uns bei. Du willst uns dein Gesetz in Herz und Sinn schreiben. Ach Herr, wie stehen wir da manchmal und wie traurig bin ich doch über mich selbst. Und ich weiß, es wird so manchem auch so gehen. Und doch richtest du mich, richtest du uns immer wieder aufs Neue auf und sprichst uns Worte des Trostes und des Erbarmens zu und du schenkst uns deinen Heiligen Geist, damit wir weitergehen können. Ja Herr, es geht auf Weihnachten zu und da wird es auch in vielen Familien trotz aller besseren Wünsche wieder viel Unfrieden geben. Herr, mache unsere Herzen weit. Gib du, dass wir offen sind für das, was du uns sagst, für das, was du uns zeigst. Schenke du, dass wir in unseren Familien Boten des Friedens und Boten der Liebe sind. Und vor allem hilf du uns, dass wir Lichter für dich sind, dass wir Menschen einladen können mit den rechten Worten, mit der rechten Tat, dass auch sie zu deiner Familie dazugehören wollen. Da sind wir alle eingeladen, da ist keiner ein Fremder, Herr, denn du kennst uns ja schon lange. Und du siehst uns so, wie du uns angedacht hast, wie du uns geplant hast, so siehst du uns schon, Herr. Und gib es durch deinen Heiligen Geist, dass wir so werden, dass wir danach streben, dass wir dir gefallen, dass wir zu deiner Herrlichkeit beitragen, indem wir deine Liebe widerspiegeln. Hab du Dank, dass du mit uns bist. Nimm du uns alle Angst, alle Sorge ab. Das hast du versprochen, das willst du tun. Wir halten es oft fest. Aber schenke uns, dass wir uns ganz loslassen und dass wir uns in deine Hände legen, denn da ist unser Leben am besten, am sichersten aufgehoben. Danke für diese Geborgenheit, Herr. Danke für deine Segnungen. Entlasse uns damit in die neue Woche. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen. Mit dem Lied 400 schließen wir den Gottesdienst. Die Gnade unseres Herrn.
Ich wünsche dir Gottes reichen Segen und seine Gegenwart, die dich trägt, sein Licht, das dir leuchtet, seine Liebe, die dich umarmt, seinen Trost, der dich tröstet, seinen Heiligen Geist, der dich führt auf allen seinen Wegen nach seinem Willen. Und zu seiner Ehre möge er dich mit einem freudigen Lobpreis erfüllen, der durch dich fließt, nach außen bricht, hinein ins Licht. Amen.
Thank you.